Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich. Guten Morgen. Wie ihr seht, sind wir immer noch mitten in der Reihe über Nehemia, ja, schon seit einigen Wochen. Und ihr seht die Stadtmauer hier. Und vielleicht ist dem einen oder anderen ein bisschen aufgefallen, dass das so langsam ein bisschen mehr Ordnung und Gestalt annimmt, das Ganze hier. Also diese Mauerteile werden langsam so ein bisschen ordentlicher. Auf der anderen Seite seht ihr, es ist noch nicht so alles perfekt. Für die heute vielleicht das erste Mal da sind, das war noch schlimmer. Aber es wird langsam, ja. Und wir vergleichen das ja gerne mit unserer Gemeinde und mit dem Werk Gottes, mit dem Werk, das Gott tun will durch unsere Gemeinde hier in Bayreuth, in unserer Stadt und unter den Menschen, unter denen wir leben. Und genau so ist es da auch. Wir sind auf dem Weg und es passieren Dinge und trotzdem sind noch ein paar Meter zu gehen. Trotzdem ist es noch nicht fertig. Ja, und wir haben letzte Woche gesehen in diesem Buch Nehemia, dass die Stadtmauer gebaut wird, aber dass Angriffe von außen kamen. Dass Leute kamen, die sich dagegen gestellt haben, die sich zusammengeschlossen haben und die angefangen haben, Angriffe auf die Juden, auf Jerusalem vorzunehmen. Die letztendlich gescheitert sind, aber die zumindest mal Angst eingejagt haben, das Volk einschüchtern wollten. Und Nehemia lässt sich nicht einschüchtern davon, sondern er macht dem Volk Mut und eint das Volk. Er bringt das Volk zusammen und sie sind neu motiviert, zusammen dieses Werk der Stadtmauer zu bauen. Und man hat das Gefühl, sie sind so richtig vereint miteinander. Ja? Letzte Woche haben wir davon gehört, dass jeder für den anderen gekämpft hat und dass sie füreinander einstehen sollten und ein richtiger Zusammenhalt da war. Und das ist definitiv auch so, zumindest äußerlich. Also die Feinde von Jerusalem haben gesehen, letzte Woche, die halten zusammen, die stehen zusammen und die kämpfen füreinander. Aber innerlich in diesem Volk ist noch einiges, was noch nicht so ganz in Ordnung ist. Und innerlich scheint so ein bisschen noch der Wurm drin zu sein. Und ich finde es gut, dass Nehemia uns das nicht verschweigt, sondern dass er uns auch davon erzählt. Und das ist was wir uns heute Morgen angucken wollen. Und Nehemia berichtet uns von einem inneren Konflikt, so habe ich das Thema heute Morgen genannt. Und dieser innere Konflikt, den finden wir in Nehemia 5, die Verse 1 bis 13. Ich lese es mal vor. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegenüber ihren jüdischen Brüdern. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele. Wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun, unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen. Und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei hörte und diese Worte hörte. Und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nationen verkauft waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sagte, nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um dem Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderungen an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach Amen. Und sie lobten den Herrn. Und das Volk handelte nach diesem Wort. Wir sehen eine ganze Reihe von Problemen in diesem Text. Ja, und ich will mit euch mal so ein bisschen einsteigen und gucken, was sind diese Probleme. Und der erste Punkt, den wir uns angucken wollen, ist das Problem, oder man müsste eigentlich vielmehr sagen, die Probleme. Und die Verse 1 bis 8 berichten uns groß und breit davon, was da eigentlich so los ist. Und wir versuchen das mal so ein bisschen zu verstehen, uns da so ein bisschen anzunähern, was da eigentlich dieser innere Konflikt ist. Wir lesen gleich in Vers 1 davon, dass ein großes Geschrei unter dem Volk war. Also es war Unruhe in diesem Volk irgendwie. Und wir erfahren auch warum. Und zwar sind da drei unterschiedliche Personengruppen, die Nehemia aufzählt, von denen uns berichtet ist. Und da sind zum einen solche, die sagen, wir haben große Familien und unsere Familien haben nichts zu essen und wir brauchen was zu essen, wir müssen uns Nahrung beschaffen, wir brauchen irgendwas, um da durchzukommen. Das ist eine erste Personengruppe, ihr Problem ist also der Hunger, ja, sie brauchen was zu essen. Dann ist eine zweite Personengruppe da, die sagt, wir mussten unseren Besitz, unsere Weinberge, unsere Häuser, alles, was wir besessen haben, mussten wir verpfänden oder eintauschen, damit wir in der Hungersnot Nahrung hatten. Also auch ihr Problem scheint Hunger zu sein, aber auch Besitzlosigkeit. Ja? Sie hatten keine Möglichkeit irgendwie mehr, an was zu essen zu kommen. Welche Hungersnot da gemeint ist, davon erfahren wir nicht so richtig viel. Wir wissen aus dem Propheten Haggai, dass 80 Jahre vorher eine Hungersnot stattgefunden hat. Aber diese 80 Jahre sind schon lange her und man weiß nicht, ob das sich darauf vielleicht noch bezieht. Ist aber an der Stelle auch nicht so relevant. Ja? Auf jeden Fall haben sie ihre Häuser und all das verpfändet, sodass sie nichts mehr hatten, um sich was zu essen zu kaufen. Und die dritte Gruppe sind solche, die sich Geld leihen mussten, um die Steuern an den König zu bezahlen. Und diese Gruppe, die steckt dementsprechend tief in Schulden. Ja, und so haben wir drei Personengruppen, die erstmal Probleme aufweisen und damit zu Nehemia kommen. Und man muss ja sagen, in diesen Tagen, wo sie die Mauer gebaut haben, haben sie natürlich für sich selbst auch nicht viel erwirtschaftet, sondern ja, sind einfach mussten von dem leben, was sie hatten bis dahin. Ja. Und dazu kommt, sie kamen vorher aus der Gefangenschaft und auch da war es wahrscheinlich so, dass die meisten nicht gerade mit viel Besitz oder mit viel Geld da rausgegangen sind. Und trotzdem sehen wir, dass es neben diesen Problemen, neben diesen drei Problemen, die so offensichtlich sind, eigentlich noch Probleme gibt, die ein bisschen tiefer liegen. Und zwar deutet Vers 1 auch gleich hin auf eine Spannung innerhalb des Volkes, innerhalb ihrer jüdischen Gesellschaft. Ja. Und es gibt ein großes Problem zwischen den Armen im Volk und zwischen den Reichen im Volk. Die Armen im Volk haben sich Geld geliehen und ihre Sachen verpfändet an die Reichen im Volk. Und die Reichen haben das ausgenutzt und nutzen das schamlos aus und beuten die Armen dementsprechend immer weiter aus. Und deshalb kommt Nehemia in Vers 7 dann zu dieser starken Aussage und sagt, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Ja, dieses Wucher beschreibt das, dass sie auf ihre Kosten letztendlich mit viel zu hohen Zinsen ihre eigenen Leute ausgenutzt haben. Und er sagt das zu einer bestimmten Personengruppe, nämlich zu den Edlen und zu den Vorstehern. Und das fand ich interessant, weil diese Edlen und diese Vorsteher, die wurden vorher schon mal erwähnt im Buch Nehemia. Und wir haben schon was erfahren von ihnen, nämlich in Nehemia 4, Vers 8. Da ist es nochmal in dem Kontext von letzter Woche, den wir hatten, dass die Juden unter Beschuss standen von Fremden und eingeschüchtert waren. Ja? Und dann sagt Nehemia in dieser Situation zum Volk, und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und ich finde es interessant, in diesem Zusammenhang zu sehen, dass Nehemia sie erwähnt, gesondert, auch damit zeigt, sie sind irgendwie eine gehobene Stellung im Volk, ja, sie haben da was zu sagen. Und auf der anderen Seite finde ich diesen Vers so bedeutsam in dem, was da eigentlich gerade passiert. Die Aufforderung an diese Edlen und die Vorsteher war, dass sie kämpfen sollen für ihre Brüder, für ihre Söhne, für ihre Töchter. Ja, dass sie einstehen sollen füreinander, für ihre Häuser, dass sie zusammenhalten sollen. Und was machen sie? Sie beuten sie stattdessen schamlos aus. Das ist das, was sie so machen. Ja. Und das mit ihren eigenen Leuten. Wir haben gelesen eben, in Vers 5, können wir noch mal kurz hin, dass sie von Brüdern und Schwestern reden, ja, von ihren eigenen Leuten. Ich lese den Vers 5 nochmal, der so ausdrucksstark ist, wo sie sagen, und nun, unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen. Und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden. Und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Also das drückt diese Spannung aus. Die eigenen Leute, die sie so schamlos ausnutzen und denen sie viel zu hohe Zinsbeträge geben, sodass es dahin geführt hat, dass die armen Leute ihre eigenen Söhne und Töchter in die Sklaverei verkaufen mussten. Jetzt war das damals nicht völlig ungewöhnlich in Israel. Ja, es gab die Möglichkeit, dass man Schulden abarbeiten konnte bei jemand anders und auch innerhalb des Volkes Schulden abgearbeitet werden konnten. Und trotzdem gibt es Regelungen, wie das stattfinden sollte, ja? Wie jemand, der bei einem Schulden abarbeitet, dann behandelt werden sollte. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser Schritt, sein eigenes Kind in die Sklaverei zu verkaufen, wahrscheinlich mindestens für jeden, der Kinder hat, aber auch für uns andere gut nachvollziehbar, als wirklich schlimm ist. Ja. Also wenn man sich das so vorstellt, ist es ja drastisch, zu solchen Maßnahmen zu greifen. Aber diese armen Leute hatten kaum noch eine andere Möglichkeit. Sie standen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite diese hohen Schuldforderungen, diese hohen Zinsen, die sie bezahlen mussten. Und auf der anderen Seite keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu erwirtschaften, weil ihre ganzen Weinberge, ihr ganzer Besitz war weg. Sie waren in dieser Zwickmühle und es bleibt ihnen kaum was anderes übrig, als zu solchen Mitteln zu greifen. Und das ist genau der Grund, warum Nehemia überhaupt kein Verständnis hat für diese Reichen. Warum er nicht versteht, was diese reichen Leute in seinem Volk mit ihren armen Volksgenossen treiben. Und wir lesen davon, dass Nehemia sehr zornig wurde. Und er lässt seinem Zorn aber nicht einfach freien Lauf. Das finde ich interessant zu sehen an der Stelle. Ja. Er wurde zornig, aber ist trotzdem so weise und beherrscht sich erstmal. Ist erstmal darauf bedacht. Denkt nach, was mache ich jetzt mit dieser ganzen Sache? Und drückt es in Vers 7 so schön aus, finde ich, wo es heißt, und mein Herz ging mit sich zu Rate. Er ist also in dieser Hinsicht ein großes Vorbild, finde ich auch, was Umgang mit Zorn angeht, ja. Einer, der nachdenkt und der erstmal guckt und dann Schritte geht. Und nachdem er mit sich zu Rate gegangen ist, mit seinem Herz zu Rate gegangen ist, nachdem klagt er diese Edlen und diese Vorsteher an und hält ihnen vor, dass sie Wucher mit ihren eigenen Brüdern treiben. Und ich glaube, es sind zwei wesentliche Dinge, die er ihnen vorwirft. Zum einen diese hohen Zinsen, die sie genommen haben. Sie durften theoretisch verleihen innerhalb ihres Volkes, ja, und sie sollten sogar verleihen. Das Alte Testament, gerade im dritten Mose, spricht davon, dass wenn ein armer Bruder zu einem kommt und sich was leihen will, dass sie leihen sollten. Aber sie sollten nie leihen, um sich selbst zu bereichern, sondern um dem anderen zu helfen. Und was sie machen, ist, sie bereichern sich, indem sie hohe Zinsen nehmen, obwohl eigentlich die Aufforderung an sie war, dass sie keine Zinsen nehmen durften. Das ist also das Erste, was er anprangert, die viel zu hohen Zinsen. Und das Zweite ist die Versklavung der eigenen Leute. Wie ich gesagt habe, es gab die Möglichkeit, dass man Schulden abarbeiten konnte innerhalb des Volkes. Aber sie hatten ganz klare Regeln, wie sie ihre Leute behandeln sollten, nämlich als Tagelöhner, ja, als Leute, die bei ihnen gearbeitet haben und ganz normal Lohn gekriegt haben und nicht auf eine gewalttätige Art und Weise. Und vor allem sollten sie nicht ihre Sklaven oder ihre eigenen Leute dann in die Sklaverei weiterverkaufen, sondern sie sollten sie nach 6 Jahren Arbeit im 7. Jahr eigentlich freilassen und ihnen die Freiheit zurückschenken. Und genau diese beiden Dinge, zu hohe Zinsen und Versklavung der eigenen Leute, haben diese obersten Leute getan. Und Nehemia führt ihnen das vor Augen, ja, dass sie so handeln, und stellt dem gegenüber sein eigenes Beispiel und seine Leute im Volk, nämlich indem er sagt, wir haben gerade eben versucht, so viel wie möglich Leute freizukaufen aus der Sklaverei, und ihr macht genau das Gegenteil. Ja? Ihr versklavt unsere eigenen Leute wieder und ihr bringt so Schande auf uns letztendlich. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum tun sie das? Was treibt sie dahin, dass sie sowas tun, dass sie ihre eigenen Leute bereit sind, in die Sklaverei zu verkaufen? Und ich glaube, damit kommen wir noch ein Stück tiefer zum eigentlichen Kern des Problems. Und das Problem an der Stelle heißt Selbstsucht. Selbstsucht, oder man könnte auch sagen, vielleicht Egoismus. Ja? Das Kernproblem in diesem Volk, was sich dann weiter durchzieht, ist Selbstsucht. Diese Selbstsucht der Edlen und Vorsteher, die sich durchzieht und die so viele andere Probleme mit sich bringt, Selbstsucht, die wir erstmal gar nicht sehen. Und diese Selbstsucht besagt, ich stehe im Zentrum meines Lebens. Alles dreht sich um mich. Ich suche mein Bestes. Es geht um mich. Ja? Und wenn ich im Zentrum meines Lebens stehe, dann ist eine ganz logische Konsequenz, dass alle anderen mir dienen müssen. Dass alle anderen so leben müssen, dass sie mir alles recht machen. Das ist eine logische Konsequenz dieser Selbstsucht. Und genau so leben sie. Und im ersten Moment klingt dieser Gedanke vielversprechend und auch attraktiv. Aber auf lange Sicht ist er sehr trügerisch und hat eine große zerstörerische Kraft. Dazu kommt, wenn ich im Zentrum meines Lebens stehe, wenn ich selbstsüchtig bin, dann ist da kein Platz mehr für Gott. Dann kann Gott nicht im Zentrum meines Lebens stehen. Das ist ein großes Problem, weil wir Menschen sind geschaffen dafür, dass Gott im Zentrum unseres Lebens steht. Nicht, dass wir da selbst stehen. Man kann also sagen, dieses Problem der Selbstsucht ist eigentlich der Kern der Sünde. Ja, ich bin nicht bereit, mich unter Gott zu stellen, bin nicht bereit, mich unter seinen Willen zu stellen, und ich habe nicht den Blick für den anderen, sondern es geht um mich. Das ist genau das, was es aussagt. Und diese Selbstsucht zieht weite Kreise, wenn man sich das mal so anguckt. Ich habe mal versucht, ein paar Sachen aufzulisten. Ja, der Selbstsüchtige sucht natürlich seine eigene Ehre und nicht die Ehre Gottes. Und ich habe es eben schon gesagt, dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Der Mensch ist geschaffen, um Gott die Ehre zu geben und zu seiner Ehre zu leben und nicht zu seiner eigenen Ehre. Der Selbstsüchtige pocht auch immer auf sein Recht. Und sobald dieses Recht irgendwie nicht zur Geltung kommt, wird er zornig oder wird er unangenehm. Das sind die Verhaltensweisen, die wir immer wieder erleben, die aber eigentlich daraus kommen, weil wir selbstsüchtig sind. Der Selbstsüchtige ist auch bereit zu sündigen, damit er kriegt, was er will. Ja, er wird zum Beispiel Halbwahrheiten oder Lügen auf der Arbeit verbreiten, damit er seinem Chef gegenüber besser dasteht oder damit er befördert wird. Er neigt zu solchen Mitteln oder er wird auch andere fertig machen, damit er kriegt, was er will. Er nutzt andere Menschen schamlos für seine Zwecke aus. Ja, er wird zum Beispiel Leute unter Umständen gegeneinander ausspielen, vielleicht auch auf der Arbeit oder sonst wo, nur damit es seinen Zwecken dient. Oder er wird Menschen, die gutmütig und hilfsbereit sind, vielleicht auch in der Gemeinde, einfach schamlos ausnutzen. Er hat nur den Blick für andere, wenn es ihm was bringt. Er wird sich nur in Kreisen bewegen, die ihm gefallen und wo er denkt, davon profitiere ich. Und alle anderen, die mir eigentlich nichts bringen, die werde ich fallen lassen. Und die werde ich vielleicht sogar missachten. Er wird vom Diener zum Herrscher. Ja? Das kann man, glaube ich, ganz besonders gut in Partnerschaften oder in Beziehungen sehen, wo Menschen sich dann nur noch um sich selbst drehen. Nicht mehr dienen, nicht mehr ihrem Partner dienen, sondern sich selbst dienen und letztendlich auf ihre eigenen Bedürfnisse fokussiert sind. Das ist ein Ausfluss von Selbstsucht. Er sucht auch Anerkennung von Menschen. Er ist darauf angewiesen und dafür ist er bereit, alles zu tun. Ja, er wird gewissen Leuten zum Beispiel Dinge erzählen über andere oder vielleicht sogar lästern, damit er selbst besser dasteht. Vor Leuten und vielleicht sogar vor sich selbst, ja, um sich selbst zu beweisen, dass er ja immer noch besser ist. Und ich glaube, das kann so trügerisch sein. Er kann sogar in der Gemeinde der größte Mitarbeiter sein, aber er kann eigentlich zutiefst selbstsüchtig sein, indem er nämlich Dinge tut, die eigentlich nur seiner eigenen Anerkennung dienen und worauf er so aus ist. Und es hat viele, viele Kreise, ja. Und ich habe nur ein paar Sachen aufgezählt, wo sich Selbstsucht drin niederschlägt. Und ich finde es spannend, darüber nachzudenken, wie sich das in unserem Leben ausgestaltet. Das Schlimme bei Selbstsucht ist aber, wir merken selbst erstmal gar nichts von unserer Selbstsucht, weil wir fühlen uns ja ganz wohl damit. Das ist ja ganz gut. Und wenn man sich die Folgen der Selbstsucht aber anschaut, dann merkt man, wie umfassend Selbstsucht ist. Und gerade da, wo Menschen aufeinanderprallen, und im allerschlimmsten Fall, wo zwei Menschen aufeinanderprallen, die selbstsüchtig sind, da ist Krieg angesagt. Da stoßen Welten aufeinander und da wird es Konflikte noch und nöcher geben. Und ich glaube daher, dass die Wurzel der allermeisten Konflikte eigentlich die Selbstsucht ist. Und ich glaube, dass es egal ist, in welchem Kontext man guckt. Egal, ob man in die Ehe guckt, egal, ob man in die Gemeinde guckt, egal, ob man irgendwo auf der Arbeit guckt, im Sportverein oder sonst wo. Immer sind Menschen, die selbstsüchtig sind, letztendlich mit ihrer Selbstsucht das Problem, was zu Konflikten führt. Und ich will euch ermutigen, darüber nachzudenken mal, über Konflikte, die ihr so hattet in eurem Leben oder die ihr vielleicht sogar habt gerade, und zu überlegen, inwieweit spielt meine Selbstsucht dabei eigentlich eine Rolle. Ich glaube, es gibt manchmal Konflikte, wo es vielleicht um sachliche Dinge geht, ja, und wo man sagen muss, ja, okay, das hat eine sachliche Ebene, und trotzdem erwische ich mich zumindest immer wieder dabei, dass es von dieser Sache manchmal weggeht und letztendlich doch wieder darum geht, dass ich vielleicht gewinne in einem Konflikt oder so. Ja, und deswegen ist es gut, seine Konflikte dann mal zu durchleuchten und zu überlegen, bei all den Konsequenzen, die ich eben so aufgezählt habe, und bei all den Verhaltensweisen, wo bin ich denn selbstsüchtig? Und wie äußert sich Selbstsucht in meinem Leben eigentlich? Vielleicht nicht nur in Konflikten, sondern vielleicht auch an verschiedenen anderen Stellen. Wie äußert sich das in den Lebensbereichen wie Familie oder in der Ehe oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, ja, wo so viele Menschen aufeinandertreffen, die alle nicht perfekt sind? Selbstsucht ist tückisch, habe ich gesagt, ja. Und Selbstsucht sitzt so tief und wir erkennen sie häufig nicht. Und ich bin aber froh, dass Gott uns helfen will, unsere Selbstsucht zu erkennen, und das tun wird. Wir ihn bitten dürfen darum und dass er uns auch unsere Selbstsucht nehmen will, wenn wir ihn darum bitten. Und ich bin froh, dass sein Wort und auch Nehemia uns eine Lösung für dieses Problem ein Stück weit gibt. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, und die Lösung heißt ganz einfach Selbstlosigkeit. Und das finden wir in den Versen 9 bis 13. Und Nehemia macht deutlich, er bleibt nicht einfach bei der Schuld von diesen Edlen und Vorstehern stehen. So, er deckt es nicht nur auf, sondern er fordert sie heraus, und zwar zur Selbstlosigkeit. Und für ihn bedeutet das zunächst, dass er diese Leute vor Gott stellt. Und wir lesen das in Vers 9, wo es heißt, solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben? Oder mit anderen Worten, prüft euer Leben und prüft euer Verhalten vor Gott. Hört auf, eure Rechnung ohne Gott zu machen. Hört auf, einfach euer Ding zu machen und nicht den Willen Gottes zu tun, sondern lebt für ihn und tut seinen Willen. Und Nehemia führt ihnen vor Augen, dass sie verantwortlich sind für ihr Leben vor Gott. Nicht in erster Linie vor anderen Menschen, sondern vor Gott. Aber diese Verantwortlichkeit, die wird sie dahin führen, dass sie ihr Leben mit anderen Menschen anders gestalten. Und dazu kommt, dass sie in würdiger Art und Weise eigentlich ihren Gott repräsentieren sollen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sich andere Völker, ihre Feinde, nur lustig machen über sie. Wenn sie zum Beispiel einen Gott repräsentieren, der eigentlich sein Volk aus der Sklaverei geführt hat, und sie aber so sich erdreisten und ihre Leute wieder in die Sklaverei verkaufen, was für ein Bild, was für ein Licht wirft das auf ihren Gott? Und ich glaube, wir brauchen gar nicht weit überlegen und übertragen, dass letztendlich für uns es nichts anderes ist. Das, was wir, was du und ich in unserem Leben leben und was wir als Gemeinde leben, das wirft das Licht auf Gott. Viele Menschen sind leider nicht so, dass sie das Wort Gottes lesen, sondern dass sie unser Leben, das Leben der Christen, sich angucken und davon ihr Gottesbild prägen lassen. Daran sehen wollen, daran festmachen, wie Gott ist. Und da steckt eine große Verantwortung für uns drin. Und wenn wir uns gegenseitig streiten und wenn wir gegenseitig uns nicht vergeben, wenn wir lieblos miteinander umgehen, ja, wenn wir schlecht über andere reden, wenn wir uns gegenseitig vielleicht ausnutzen, unterm Strich, wenn wir selbstsüchtig leben, dann wird das uns ganz schnell in Verruf bringen als Gemeinde Gottes. Und noch viel schlimmer, wir werden den Namen Gottes und Gott selbst damit in Verruf bringen bei den Leuten. Wir werden den Menschen ein Bild von Gott zeigen, was einfach nicht stimmt. Und von daher sind wir, du und ich, wir als Gemeinde, ein ganz wesentlicher Bestandteil davon, wie Menschen um uns herum Gott sehen und wie Menschen um diese Gemeinde herum Gott sehen. Und ich will uns da Mut machen, dass wir Gott repräsentieren, so wie er ist. Und er ist nicht selbstsüchtig, sondern er ist selbstlos. Und ich glaube, wenn wir Gott repräsentieren und wenn wir in dieser Furcht vor Gott leben, die Nehemia da so beschreibt, ja, oder wo man auch sagen könnte, wir machen unsere Rechnung mit Gott, dann würde uns das automatisch zur Selbstlosigkeit führen. Und Selbstlosigkeit bedeutet, dass ich mich nicht mehr um mich selbst drehe, sondern dass ich mich um Gott und um sein Werk drehe. Es bedeutet, dass ich nicht mehr meine eigene Ehre suche, sondern dass ich Gottes Ehre in den Fokus nehme. Und es bedeutet auch, dass ich in einer gesunden Abhängigkeit von ihm lebe. Es bedeutet nicht, dass ich mich einfach klein mache und selbstlos werde um der Selbstlosigkeit willen. Und ich will dazu sagen, dass selbst eine geheuchelte Selbstlosigkeit eine Form der Selbstsucht sein kann. Ja, es ist also so verstrickt, sondern wir müssen letztendlich auf unseren Gott gucken und unser Selbst in ihm finden. Unsere Zufriedenheit, unseren Wert, unsere Identität in ihm finden. Und erst daraus wird eine Selbstlosigkeit entstehen, wie er sie gelebt hat und wie er sie ausstrahlt. Und wenn ich auf Gott ausgerichtet bin, dann fange ich an, seinen Willen zu tun, nach seinem Willen zu fragen und auch danach zu handeln. Und es wird sich in meinem Leben und in meinem Verhalten und in meinem Umgang mit anderen Menschen zeigen. Ja, ich werde zum Beispiel nicht mehr nur mich selbst im Fokus haben und nicht mehr gucken, was Leute mir bringen, sondern ich werde darauf bedacht sein, wie ich Leuten dienen kann. Ich werde auch nicht mehr auf meine Rechte immer pochen müssen, sondern ich werde guten Mutes auch mal zurückstecken können. Ja, weil ich weiß, woher ich meinen Wert beziehe, weil ich weiß, woher ich mein Selbst beziehe. Und das ist aus Gott. Ich werde auch nicht mehr die Erwartung haben, dass alle anderen mir alles recht machen müssen. Dass alle anderen mein Bestes im Sinn haben müssen, sondern ich werde anfangen, so darüber nachzudenken, wie Gott das denkt, nämlich das Beste für Leute im Sinn zu haben. Mein Stolz und mein liebevoller Umgang anderen gegenüber, der ist nicht gleich betroffen davon, sobald mir jemand irgendwie Unrecht tut oder sobald mir gegenüber irgendwer schräg auftritt oder so. Nein, ich werde damit umgehen können, ja, weil mein Stolz nicht mehr um meiner selbst willen ist, sondern weil mein Wert wirklich in Gott liegt. Ich bin auch nicht mehr angewiesen auf die Anerkennung von anderen Menschen, weil ich weiß, dass ich bei Gott anerkannt bin. Und das macht sehr, sehr viel aus, ja. Ob ich die Anerkennung von Menschen suche oder ob ich aus der Anerkennung Gottes herauskomme und mit Menschen umgehen kann. Ich muss mich auch nicht mehr rächen in irgendeiner Art und Weise und auch nicht andere, sondern ich darf darauf vertrauen und wissen, dass Gott zu seiner Zeit Gericht halten wird. Das alles sind Ausflüsse von Selbstlosigkeit. Und ich glaube, wenn ich selbstlos bin, dann kann ich sogar vergeben und die Bibel spricht davon an verschiedener Stelle. Ich kann vergeben, obwohl vielleicht noch gar nicht um Vergebung gebeten wurde und obwohl vielleicht jemand anders mir Unrecht getan hat und konsequent weiter Unrecht tut. Und trotzdem, wir haben von den verfolgten Christen gehört, sind diese Menschen teilweise fähig, aus Gottes Kraft zu vergeben, ja, weil sie eine Selbstlosigkeit haben. In der Selbstlosigkeit steckt, dass ich ein größeres Bild gewinne für Gottes größeres Werk, ja, für ihn, und dadurch verschiebt sich meine Priorität. Ich kann mich guten Mutes hinten anstellen, weil ich weiß, dass Gott vorne steht. Und das ist kein großes Problem mehr für mich. Und ich werde zum Beispiel auch in der Gemeinde seine Ziele verfolgen und nicht mehr meine Ziele verfolgen und versuchen, sein Werk auszurichten und nicht mein Werk auszurichten, um meiner selbst willen. Auch da stecken so viel trügerische Dinge drin, warum wir Dinge tun können. Und es wäre ja perfekt, wenn wir uns vorstellen würden, dass wir alle Menschen wären, die nicht selbstsüchtig wären, sondern selbstlos. Weil dann wären wir in der Gemeinde, wie Gott sie eigentlich will, und dann wären wir in der Gemeinde, wo es keine Konflikte gäbe. Und trotzdem sind wir auf dem Weg, und ich will uns Mut machen, darüber nachzudenken, wo wir selbstsüchtig sind und ja uns Selbstlosigkeit von Gott schenken zu lassen. Und ich finde es stark, dass Nehemia in diesem Text der ist, der den allerersten Schritt macht in Richtung Selbstlosigkeit. Wir haben eben in Vers 10 davon gelesen, dass er selbst und auch seine Leute Geld verliehen haben an diese Armen im Volk. Und er sagt, weißt du was, ich hätte vielleicht das Recht, mir das zurückzuholen, oder sie haben auch Schulden bei mir, aber ich bin bereit, das fallen zu lassen. Ich bin bereit, ihnen die Schulden zu erlassen, um eines größeren Werkes willen, um Gottes willen. Und damit dieses Werk, dieser Mauerbau von Jerusalem vorangeht, ist er bereit, diesen Schuldenerlass so einfach durchgehen zu lassen. Und er weiß bei all dem, dass es nicht um ihn geht, sondern dass es um Gott geht und um sein größeres Werk geht. Und das führt ihn zu dieser Selbstlosigkeit. Nehemia wusste wahrscheinlich auch, was der Wille Gottes ist, gerade in Bezug auf diese Armen. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus 5. Mose 15, 3b bis 5. Und will sie euch kurz vorlesen, da heißt es, was du aber bei deinem Bruder hast, soll deine Hand erlassen, damit nur ja kein Armer unter dir ist. Denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Es in Besitz zu nehmen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, darauf zu achten, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle. Nehemia hatte diesen Fokus auf Gott und hatte den Fokus auf das, was Gott will. Und er wusste wahrscheinlich, dass Gott genau das will, dass es keine Armen in seinem Volk geben soll, ja, und dass Schulden erlassen werden soll. Und zu diesem Blick fordert er die Edlen und die Vorsteher, diese selbstsüchtigen Leute, ebenfalls auf. Und ganz praktisch hat das für sie bedeutet, dass sie den armen Leuten ihre Felder und ihre Weinberge, ihre Olivengärten, ihre Häuser, das alles, den ganzen Besitz zurückgegeben haben und noch weiter, dass sie ihnen die Schulden erlassen haben und vor allem von diesen Zinsen mal völlig abgelassen haben. Und es ist interessant zu sehen, dass diese obersten Leute bereit sind, das zu tun und bereit sind, sich ebenfalls auf Gott auszurichten. Vers 12 sagt das, ich will es nochmal lesen, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und Nehemia geht sogar noch einen Schritt weiter. Er belässt es nicht einfach bei diesem Wort, dass sie sagen, ja, okay, wir machen das, sondern er fordert sie sogar auf, zu schwören vor den Priestern, ja, das zu bekräftigen. Und er geht noch einen Schritt weiter und nimmt diese etwas komische Handlung für uns wahrscheinlich vor, indem er seinen Gewandbausch ausschüttelt. Und dieser Gewandbausch ist was oberhalb des Gürtels war, wo sich ein bisschen so eine Falte aus Stoff gebildet hat und wo man wie so eine kleine Tasche hat, wo man Dinge drin tragen konnte. Und Nehemia nimmt das und schüttelt das aus und sagt dann mit den Worten, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. Damit bekräftigt er letztendlich nochmal, dass sie wirklich das tun, was sie gerade gesagt haben. Dass sie nicht einfach bei Worten bleiben, sondern dass sie es wirklich tun und dass sie es sogar vor Gott versprochen haben. Wir sehen also in diesem gesamten inneren Konflikt, dass das Problem eigentlich die Selbstsucht der Edlen und der Vorsteher ist. Und wir sehen, dass die Lösung dieses Konfliktes in der Selbstlosigkeit dieser edlen und Vorsteher besteht. Und wir sehen, dass sich das ganz praktisch in ihrem Leben äußert. Sie fangen an, selbstlos zu handeln. Sie sind bereit, ihre Sachen zurückzugeben, ja, an die Armen und sie wieder leben zu lassen. Und sie sind vor allem mit dem Blick nicht mehr auf sich selbst bedacht, sondern auf Gott und auf sein Werk und auf diesen Mauerbau. Man darf dementsprechend Selbstlosigkeit, und das will ich nochmal betonen, nicht einfach verwechseln mit Passivität oder vielleicht sogar das damit gleichsetzen und sagen, ja, ich erdulde einfach alles oder so. Nein, ich glaube, dass Selbstlosigkeit in gesundem Maße aktive Schritte geht. Und ich will euch ermutigen, darüber nachzudenken nochmal. Was sind vielleicht offene Konflikte in eurem Leben, die ihr im Moment so habt? Egal in welcher Form. Sei es, dass es Beziehungen sind, persönliche Beziehungen, die sehr eng sind in der Familie. Sei es Beziehungen in der Gemeinde. Egal, ob das ganz frische Konflikte sind oder ob das vielleicht schon lange, lange schlummert unter der Oberfläche. Ich will euch herausfordern, genau wie diese Leute, nicht das einfach so an euch vorübergehen zu lassen, sondern darüber nachzudenken und zu handeln. Ja. Weil Selbstlosigkeit ist nie was Theoretisches, sondern es hat immer Konsequenzen, muss sich im Leben zeigen. Und dann gibt's ja leider auch immer noch so ein paar kleine Konflikte, die wir so nebenbei im Leben haben, die wir nicht als Konflikte bezeichnen würden. Aber man sieht das gerade bei Menschen, wo man sagt, boah, die würde ich eigentlich lieber meiden oder die meide ich ganz bewusst. Und da mal zu überlegen, welche Gründe stecken eigentlich dahinter. Ja, wo so kleine Konflikte oder kalte Konflikte, wo man sich vielleicht nicht öffentlich zofft oder sowas oder aneinander gerät, aber sich einfach meidet. Auch das ist eine Form von Konflikt. Und auch da will ich euch auffordern, Mut machen, herausfordern, darüber nachzudenken, ob ihr solche Konflikte habt. Ich glaube, dass jeder Konfliktlösung allerdings ein innerer Konflikt bei mir selbst erstmal stattfinden muss. Und dieser Konflikt wird sich drehen zwischen Selbstsucht oder Selbstlosigkeit. Das ist mein und dein und unser persönlicher Konflikt, den wir immer wieder ausfechten müssen, ja, den wir vielleicht täglich ausfechten müssen. Und egal, ob wir in irgendeinem offensichtlichen Konflikt sind, ist das was unser Leben mehr dominiert als alles andere wahrscheinlich. Zu sagen, ich gucke auf mich selbst oder ich gucke auf Gott. Und ich werde nur durch das Gucken auf Gott dahin kommen, selbstlos zu werden. Also unser persönlicher Konflikt, unser persönlicher innerer Konflikt, den wir immer wieder austragen müssen und der so weite Kreise zieht, wie ich es eben beschrieben habe, und der in jeglichen Beziehungen und im Umgang mit Menschen, denen wir täglich begegnen, seinen Ausfluss finden wird. Ich glaube, wir sind täglich herausgefordert in dieser Hinsicht, diesen inneren Konflikt anzunehmen, zu kämpfen und uns auf Gott auszurichten und daraus mehr und mehr zu werden, wie er ist. Nicht, weil wir das so toll schaffen, sondern weil er uns verändern will. Und das ist mir wichtig, nochmal zu sagen, Selbstlosigkeit werde ich nicht aus mir selbst herausbekommen, sondern nur daraus, dass Gott mir diese Selbstlosigkeit schenkt. Ich kann Schritte gehen und kann mich danach ausstrecken, aber er muss mir Selbstlosigkeit schenken, weil er muss auch dafür sorgen, dass ich wirklich mein Selbst in ihm finden kann. Dieser persönliche Konflikt, der persönliche innere Konflikt, ist was, wo man, glaube ich, drüber nachdenken kann. Ja, wo jeder für sich persönlich drüber nachdenken kann und auch nochmal nachdenken kann, wie äußert sich das in meinem Leben. Und ich habe trotzdem aber auch nochmal für Leute, die sagen, ja, ich habe einen Konflikt und der ist gerade irgendwie offen und ich will da Schritte gehen und will was tun, habe ich 4 Hilfestellungen oder 4 Schritte, die man zur Konfliktlösung tun kann. Und das erste ist, frage dich, worum geht es mir wirklich? Geht es mir ums Recht haben oder geht es darum, eine Lösung zu finden? Das macht einen entscheidenden Unterschied und das ist das, wo ich erstmal selbst überlegen muss, bin ich selbstsüchtig oder bin ich selbstlos? Das zweite ist, schau dir die Selbstlosigkeit Jesu an und bitte ihn, dich zu verändern. Und Philipper 2, Verse 1 bis 11, hören wir auch am Ende des Gottesdienstes noch, ist ein genialer Text, der diese beiden Punkte eigentlich so gut vereint, ja, die auf Jesus den Blick werfen und aus diesem Blick heraus letztendlich unser Verhalten, unser Leben ändern. Das dritte ist, bete für die Person, mit der du dich schwer tust. Und ich glaube, da haben wir alle Menschen, mit denen wir uns schwer tun, und ein Schritt kann immer sein, dass wir anfangen, für sie zu beten. Und ein vierter Schritt kann sein, geh in der kommenden Woche konkrete Schritte, indem du dein Gegenüber anrufst, ansprichst oder, wenn es möglich ist, ihr sogar zusammen betet. Konflikte müssen bearbeitet werden, ja, und Konflikte müssen behoben werden, und Konflikte müssen nicht nur in Israel damals behoben werden, damit dieses Werk weitergehen kann, sondern Konflikte müssen auch bei uns behoben werden, damit das Werk Gottes sich hier ausbreiten kann und damit wir ihn auf eine gute Art und Weise repräsentieren können. Und leider gibt es in Gemeinden viel zu viel Konflikte, die unterschwellig irgendwo stattfinden, die über Jahre schlummern und die, glaube ich, vieles vom Werk Gottes eigentlich in Schach halten, ja. Wo, ja, wir einfach sagen müssen, unsere Strahlkraft als Gemeinde verliert dadurch. Und deshalb wollen wir ganz bewusst uns darauf ausrichten, Gott zu repräsentieren, und wollen ganz bewusst gucken, wie ist Jesus, wie ist er, und so wollen wir miteinander umgehen. Und deshalb wollen wir jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir uns auf Jesus ausrichten. Wir haben gleich das Abendmahl, wo man viel sehen kann davon, wie selbstlos Jesus eigentlich war. Und wir wollen in den Lobpreis gleich gehen. Und bevor wir das tun, will ich euch einfach noch einen Moment Zeit geben, noch mal kurz darüber nachzudenken und sacken zu lassen, wo vielleicht euer innerer Konflikt gerade ist.